Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Stilgenusshörer, heute darf ich dich mal wieder zu einem Interview mit einer durchaus interessanten Persönlichkeit begrüßen. Er kam nach dem Abitur aus Mauretanien in Nordafrika nach Deutschland und studierte hier Maschinenbau. Relativ schnell hat er gemerkt, wenn er etwas erreichen will, dann geht es mehr als nur um Integration. Er fing an, sich an den deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu orientieren und diese auch zu adaptieren, ohne aber seine afrikanische und arabische Seite zu verlieren. Er verfeinerte sein Äußeres und seinen Stil und ohne es anfangs wirklich selbst zu bemerken, verwandelte er sich selbst in eine richtige Marke. Heute arbeitet Sir Dama als Marketing- und Personal Branding Berater und hat seine eigene Business- und Lifestyle-Brand Sir Dama gegründet, sowie einen exklusiven Business-Club. Er arbeitet ganz nach dem Motto Make Business with Style. Hallo Sir Dama, schön, dass du dabei bist.
Und schon mit Lady. Danke,
ich freue mich sehr.
Ganz meiner Seite. Danke.
Ja, wir starten ja am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer noch ein besseres Bild von dir machen kann. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Kann losgehen.
Sehr gut. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
Ich wäre ein Bentley.
Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
Ein Sommerhut.
Dein allererstes Musikalbum?
Da ich von der arabischen Kultur komme, ist ein arabischer Album von Hani Shaka, würde das die Zuhörer überhaupt nicht sagen, aber es war ein arabisches.
Mhm. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
Mit Stil, nicht nur in der Kleidung, sondern auch in der Umgangsform, in der Sprache.
Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
Meine Brille. Ich habe die gerade auf dem Tisch, aber die ist ein Teil meiner Marke geworden, ein Teil meiner Persönlichkeit auch.
Dein schönster Urlaub?
Schwierig. Die letzten 4 Jahre gar keiner gehabt, wegen meines Unternehmens. Und die kommenden 2 Jahre weniger auch vorzuhaben, eine zu machen. Aber da jeden Tag zum Beispiel so gestaltet wie heute, ist für mich jeden Tag so eine Art Urlaub.
Wenn dein Leben ein Buch wäre, welcher Titel hätte denn dieses Buch?
Die Reise zu mir, die Marke in mir.
Das ist ein schöner Titel. Also. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
Aller Zeiten ist schwierig. Seiner Zeiten inspiriert mich auch sehr stark Oscar Wilde, weil Stil ist nicht nur diese Erscheinung, das ist nur die Präsentation oder die Übersetzung davon, aber der hat es verstanden, dass es Körper und Geist und Erscheinung. Mhm. Oscar.
Sehr schön. Erzähl doch mal, als du nach Deutschland gekommen bist, gab es bei dir einen bestimmten Moment, an dem du gemerkt hast oder dann gedacht hast, okay, wenn ich was erreichen will, dann muss ich an mir was verändern?
Sicherlich, das war die kurze Form dessen, als ich nach Deutschland kam. Die erste Überforderung natürlich war die Sprache und Co. und bla bla bla, die Kultur auch, aber als ich früh gesagt habe, ich möchte hier etwas erreichen, ich möchte hier ein, weil mich zu integrieren, das war für mich nie ein Ziel. Ich finde Integration langweilig. Zumindest wie man es beschreibt, wie man es machen soll. Also so nach dem Motto, sie haben sich bei uns so und so zu benehmen, zu behandeln und so weiter und so fort. Ich sagte, mein Ziel ist es nicht, mich zu integrieren, sondern mein Ziel ist, erfolgreich zu sein und erfolgreicher. Nun, Erfolg ist eine eigene Dynamik und eine eigene Sprache. Und da muss man verstehen, was brauche ich dafür? Und da habe ich mir selber gefragt, okay, was brauche ich, damit ich in diesem Land vorankomme? Hieß für mich selber, ich muss reden können. Ich werde es mir nicht erlauben, mit meinem Gegenüber zu sitzen und sage, du, ich Business. Der wird mich nicht wahrnehmen. Der wird denken, was läuft hier? Zweitens, ich muss verstehen, wie ticken die Menschen hier? Wie denken sie? Woher kommen sie? Woher kommt der Deutsche? Nicht nur bis zum Kriegszeit, vor der Kriegszeit. Wie stamm er? Wie denkt er? Wie geht er miteinander um? Und welche Tugenden hat er? Und das war wichtig zu erkennen. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich eigentlich schlimmer als das. Also wenn man mich jetzt sieht, wenn man nie auf die Idee kommt, aber ich erzähle es mal sehr gern. Und zwar 2007, gerade mal, glaube ich, 2 Wochen in Deutschland. Wenn man sich von mir ein Bild machen will, kann man sich einfach ein Bild von einem Flüchtling auf der Straße machen. Zerrissene Klamotten, was auch immer und. Die waren zwar nicht zerrissen, aber die waren sehr... Und ich war 20 Kilo weniger als gerade eben. Sitze mit meinem besten Kumpel in der Bahn. Mhm. Gegenüber von uns sitzt eine Frau. Ohne mich zu fragen, ohne sich zu entschuldigen, holte sie ein Brötchen raus und sagt sie, haben Sie Hunger? Das war nicht, also nein, sie hat meinen Kumpel nicht gefragt. Also sie hat mich gefragt und das war nicht rassistisch. Das war einfach nur, unsere Definition davon war, sie hatte vielleicht mal vor 2, 3 Tagen eine Dokumentation über Hunger in Afrika und sagte sie, ich helfe mal. So sah ich das, so sah ich aus. Und als ich angefangen habe, sagen, okay, ich möchte erfolgreich sein, dann habe ich gesagt, gut, ich muss an meinem Äußeren arbeiten, ich muss an meinem Erscheinungsbild arbeiten, ich muss wissen, was brauche ich, um erfolgreich zu sein. Und das war der gute Anfang davon. Deswegen sagte der Imam damals in der Moschee, als sie sagte, ich möchte hier sehr erfolgreich sein und ich möchte auch, dass eines Tages Menschen meinen Namen kennen in Deutschland, hat er gesagt, mein Freund, dann musst du jeden Tag 200% liefern. Mhm. Und das ist mein Motto.
Mhm. Hast du dann angefangen, dich zu verändern, sage ich mal, schon während des Studiums oder erst danach?
An dem ersten Tag, wo ich nach Deutschland kam, hat die Veränderung angefangen. Zuerst mit der Mentalität. Man hat angefangen, Dinge anderes zu sehen. Ich nehme es viele Menschen nicht übel mittlerweile, wenn sie von einem Dorf in Deutschland kommen und zur Großstadt kommen, dass sie weniger offen sind oder weniger bereist oder was auch immer, weil ich auch selber, als ich kam, schon diese kleine Dorfmentalität hatte. Die Veränderung hat damit angefangen. Während des Studiums war auch die Veränderung, ging die weiter, weil da hat sich die Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich in der Post stand und habe mit der Frau gesprochen, die mir gegenüber sehr autoritär war und bin nach Hause gegangen und habe gesagt, ich bin nicht zufrieden mit der Art, wie ich gerade aufgetreten habe. Mhm. Ich bin fast 2 Meter groß, ich habe eine tiefe Stimme, ich kann schon rüberbringen oder das rüberbringen, wie ich möchte und habe gemerkt, nein, ich gehe nach Hause, ich lerne es, wie ich besser mich artikulieren kann und habe angefangen, dementsprechend Filme und anzuschauen und mir zuhören. Es gibt eine Sache, die ich bis heute tue. Ich sage immer so, meine Sprache ist genauso gut wie mein Gegenüber. Mhm. Ich achte genau, wie mein Gegenüber genau sprach und dann habe ich meine seine Worte verstanden und sie eingesetzt. Nach 2, 3 Monaten haben die Menschen gesagt, Herr Gott, nochmal, Sie sprechen aber gut Deutsch. Sagte sie auch. Das waren ihre Worte. Das bedeutet, ich habe angefangen, mir Szenen von Romanen, Filmen einfach zu schreiben, in komplizierterer Formen und habe meine Sprache damit gestärkt. Mhm. Und das lerne ich auswendig, wenn ich alleine sitze. Eine Sache, die ich bis heute tue. Bis heute gucke ich mir Filme, wenn ich irgendeinen Ausdruck höre, einen eleganteren, oder ich schreibe es mir einfach, lerne es auswendig und nach 2, 3 Tagen sitze ich da und schieße damit um. Das bedeutet, dieses Ausgewählte, sich ausdrücken zu können. Und wenn man sagt, ausgewählt, sich ausdrücken, kommt ja von auswählen. Mhm. Wer nicht zu auswählen hat, der kann sich nicht ausgewählt ausdrücken. Mhm.
Hast du dann auch gemerkt, dass du durch deinen veränderten Stil, durch deine Umgangsform, durch dein Auftreten wirklich besser in der deutschen Gesellschaft akzeptiert worden bist, aufgenommen worden bist?
Sehr schnell. Und nicht nur in der deutschen Gesellschaft. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Studium, Maschinenbau, wie gesagt, und 2 Wochen nach meiner Verteidigung, meinem Bachelor-Verteidigung, bin ich zum Gewerbeamt gegangen und habe meinen ersten Unternehmer gegründet, ein Einzelunternehmen. Und dann habe ich meinen Hochzeitanzug getragen. Das war die Geburtsstunde vom Saddam im Anzug. Auf dem Rückweg war ich im Supermarkt. Die Frau vor mir hat gesagt, Sie haben wenig in der Hand, bitte gehen Sie vor. Die Kassiererin guckt mich an und sagt, lassen Sie den jungen Herrn durch, ich mag ihn. Ich habe innerlich gesagt, nein, haben Sie nie gezeigt, aber egal. Das ist die Macht des Anzugs. Mhm. Weil Kleider, ich bin nicht damit mit der Aussage, Kleider machen Leute, nein, das stimmt nicht. Weil jemand, der einen 2000 Maß Anzug oder Chanel Kleid, wenn er keine Manieren hat und keine Umgangsform hat, der bleibt ein Gangster nur im Anzug. Punkt. Aber Kleider sind eine nonverbale Kommunikation, die jemanden oder unsere Gegenüber sagt, wer sind wir, was möchten wir und wohin möchten wir. Das ist wichtig. Und vor allem, wie sollst du mit mir umgehen? Ich bewege mich in Berlin überall. Und selbst wenn ich in Szenen bin oder in Orten bin, wo es viel Hip-Hop-Leute oder sowas, sie stehen vor mir gerade. Sie achten auf, an dem Punkt, wo sie vor mir stehen, stehen sie gerade. An dem Punkt gucken sie mir in die Augen und sagen sie, der Herr. Sie sagen nicht, Bro.
Ja.
Er sagt, der Herr. Weil er weiß, wer sie so kleidet, möchte eine Message ausdrücken. Mhm. Das bedeutet, ich möchte, dass du dementsprechend mit mir umgehst. Und das ist nicht nur Kleidung alleine, sondern die Einstellung dazu. Mhm. Deswegen Oscar.
Ich würde gerne gleich noch weiter mehr auf Kleidung und Stil eingehen, aber als erstes möchte ich noch ein bisschen auf deine Person eigentlich noch. Und zwar, wie ich ja auch schon in der Einleitung erzählt habe, du bist, hast ja eine arabische und afrikanische Kultur in dir oder Correct. Mentalität, aber mittlerweile hast du ja auch die deutsche.
Mhm.
Genau. In welchen Momenten bedienst du dich denn welcher Mentalität am besten und was können auch so die unterschiedlichen Kulturen voneinander lernen?
Ich sage in erster Linie, und das ist ein Fehler, was wir auch manchmal viel haben, Kulturen sind nicht falsch, Kulturen sind anders. Ich erlaube es mir nicht zu sagen, die deutsche Kultur ist falsch, weil sie anders als meine. Genauso wie der Deutsche sich nicht erlauben darf, zu sagen, meine Kultur sei falsch, nur weil sie anders als seine. Mhm. Ich sage zu den Menschen, wenn ich zum Termin komme, der Deutsche in mir ist eine halbe Stunde vor der Zeit vor Ort, wie heute. Der wartet auf ihn, der hat Zeit. Der Deutsche in mir arbeitet mit ihm, der ist organisiert, der ist klar, er sagt, worum es geht. Der Araber in mir wird ihn zum Essen einladen nach dem Termin. Und der Afrikaner in mir wird nach dem Essen sagen, lass uns eine Zigarre rauchen, wir haben doch Zeit, ja gechillt, hey, alles Gute. Warum? Und der Muslim in mir wird sagen, hey, ich mag sie, weil sie ein Mensch sind. Ich bediene mich in meiner Kultur genauso wie ich mich in der Sprache bediene. Ich suche mir das aus, wo ich sage, okay, gut. Als ich herkam, bemerkte, okay, nee, dieser afrikanische Schlamassel, was Zeit angeht und was Pünktlichkeit angeht, was Organisation, das ist einfach Bullshit, das ist Schwachsinn, brauche ich nicht mehr, muss ich lernen. Ich habe 2 Jahre gebraucht mit meinem besten Kumpel, damit ich die Pünktlichkeit in Deutschland lerne. Zu meinem ersten Arbeitstag, als Student bin ich 5 Minuten nach der Zeit gekommen. Und dann guckt mich damals der Leiter und sagt, hey, damals ist es zu spät. Er sagt, nee, für meine afrikanische Verhältnisse bin ich gerade überpünktlich. Das sind nur 5 Minuten. Er sagte, Dama, wir sind in Deutschland. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Früh kommen heißt pünktlich, pünktlich kommen heißt zu spät kommen heißt gefeuert. Ich sagte, wie meinen Sie das? Er sagte, wenn Sie pünktlich sein wollen, kommen Sie, versuchen Sie früh zu kommen, dann sind Sie pünktlich. Wenn Sie versuchen, nur pünktlich zu kommen, lasst es nur eine Sache, trifft nur eine Sache ein, dann kommt man zu spät. Und zu spät kommen, sind Sie eh gefeuert. Und das habe ich verstanden. Und deswegen, meine Regel lautet einfach 15 vor vor. Das bedeutet 15 Minuten vor Ort, vor Zeit.
Sehr gut. Was würdest du denn sagen, fällt den Menschen bei dir als erstes auf, wenn man dich zum ersten Mal sieht?
Dass ich groß bin? Ich glaube, ja, ich bin fast 2 Meter groß. Das fällt den Menschen auf. Mittlerweile tatsächlich der Anzug, der Hut fällt mittlerweile sehr gut auf, weil ich ja dadurch schon 2 Meter bin, manchmal 2,05 Meter, was auch immer. Das fällt auf. Die Socken tun es auch, glaube ich, sehr gut, dass die
du Leute. Du trägst ja gerne bunte Socken.
Ich habe ausschließlich nur, also wenn ich jetzt eine Packung Socken kaufe und drinnen eine graue oder schwarze, die werden immer entweder weiter verschenkt oder die kommen einfach bei mir nicht durch. Ich habe eine für Flecktei oder sowas, ja, aber alles andere, wenn die entweder A, vermeide ich die und B, wenn die da sind, liege ich beiseite, wenn einer der Freunde kommt, der kann die haben. Und ich finde, das ist, und das ist auch bitte ein Rat an Männer, diese nicht aussagenden Socken nicht tragen. Die sind grau und schwarz und hässlich. Sorry, aber muss man nicht. Es gab sogar eine Studie, die besagt, dass Menschen, die ausgefallene Socken tragen, in der Regel erfolgreicher sind.
Mhm, das habe ich auch gelesen, ja.
Korrekt.
Du bist ja eigentlich studierter Maschinenbauingenieur.
Korrekt.
Wie bist du dann zu dem Thema Kleidung, Stil und Image gekommen?
Ganz easy. Bin mit einem Vater aufgewachsen, der selber ein Anzugträger ist, der auch selber ein leichter Dandy in der Politik war und der mir früh beigebracht hat, wie man Hemden aussucht, die Stoffe und so weiter. Und am Anfang war langweilig und dann irgendwann mal aus der Langeweile ist ja Leidenschaft geworden. Und dann müsste ich tatsächlich für den Anfang seine Hemden bügeln einmal pro Woche. Das war meine Aufgabe zu Hause. Und aus Zwang wurde danach aber Leidenschaft, dass ich das auch gerne gemacht habe. Ich habe sie angeschaut und das war auch schwierig, weil wir hatten kein Strom oder elektrischen Bügeleisen, sondern das mit dem Kohle, was man Kohle warm gemacht, genau, dann rein. Und die Kunst war, weiße Hemden damit zu bügeln, ohne einen Fleck zu hinterlassen. Und das war mittlerweile gar kein Problem, wenn man das gerne gemacht. Ist aber eine Tradition, die ich bis heute mache, selbst wenn ich meine Hemden von Reinigung oder was auch immer hole. Ich setze mich jeden Tag, nehme mir diese 5 Minuten, bügle mein Hemd, bevor ich mein Zuhause verlasse. Es ist für mich eine Tradition. Also A, ich lasse mir die Zeit dabei. B, ich zeige mir selber, dass ich Zeit habe. Ich bin nicht unter Zeitdruck. Also ich habe Zeit. Mhm. Und C, das Hemd ist das Engste an uns Männer. Das ist enger als mein Jacket, als meine Krawatte. Das ist das, was an meiner Haut liegt, ja, und an meinem Herzen. Und deswegen nehme ich mir die Zeit dafür. Und das habe ich von meinem Papa, wie gesagt, mit dem Stil, dass ich immer das geliebt habe mit den Anzügen. Nun, als Maschinenbaustudent könnte ich keinen Anzug tragen. Jura wäre einfacher gewesen. Und nach dem Studium habe ich gedacht, okay, jetzt aber.
Jetzt wird es Zeit für Anzug.
Jetzt wird Zeit.
War das dann für dich, oder ist das für dich, das Bügeln deines Hemdes auch so ein bisschen wie eine Art Meditation?
Kann man auch sagen. Kann man sagen, weil, wie gesagt, das ist dieses, ich mag es gerne im Leben, mir Sachen zu erlauben. Ich erlaube es mir einfach. Und deswegen dieses, hey, ich habe keinen Zeitdruck. Ich bin der Herr meiner Zeit und meines Tages. Ich entscheide, wie es mir geht. Und deswegen einfach zu stehen in meiner Tradition, zu wissen, okay, das ist mein Ritual für heute, mein Hemd wartet auf mich, ich bügle es, ich weiß, dass es keine Falten hat, ich weiß, dass mein Kragen steht, ich weiß, das ist für mich einfach eine Art des Eleganz am Tag, aber auch ein Genuss.
Toll. Was ist denn für dich Stil?
Stil ist eine Lebensart. Es ist nicht nur das äußerliche Klamotten, sondern die Art, wie wir das Ganze genießen. Also die Klamotten sind ein Teil vom Stil. Die Art, wie man redet, wie man sich ausgewählt ausdrückt, das ist auch ein Teil des Stils. Die Art, wie man isst, weil manche tragen die Klamotten und sie sehen wunderbar aus. Dann sitzt man mit denen, dann fressen sie. Sie essen nicht, sie fressen. Rutschen oder schieben das Essen in ihren Mund hinein. Ich sage, nein, Stil ist wirklich der Versuch, alles, was man tut, nach einem gewissen ästhetischen Norm zu machen, die einem vielleicht selber definiert, aber die hat ihre eigene Dynamik. Und das macht es aus. Ob man schreibt, ob man gerade seine Hand bewegt, ob man gerade die Musik hört, aber man tut das. Selbst beim Fahrradfahren versuche ich das mit Stil zu machen. Das Flanieren auf ein Fahrrad. Deswegen auch höre ich gerne auf der Straße. Und das kann ich als einen Tipp geben, klassische Musik, weil ich merke, dass das lässt meine Beine schmeidiger laufen, weil ich gerade versuche, im Takt zu laufen, ohne mich anzustrengen. Aber es ist einfach angenehm. Und ich merke, dass es gerade einfach stilistischer, das Fahrrad zu fahren, weil man gerade Bach hört. Und daher ist es für mich Stil wirklich, das Genießen jeder Moment und jeder Moment mit dem, was man tut, ist eine Lebensart.
Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach dann noch in unserer heutigen Zeit Stil zu haben?
Ich sage, ohne Stil wäre die Marke Sir Damer nicht hier. Also die Wichtigkeit, glaube ich, drückt es aus. Gerade mal in diese Zeiten, wo wir in diese Schnelllebigkeit gekommen sind, wo wir mit Digitalisierung schneller und Social Media und sowas, ist es wichtiger zu zeigen oder wichtiger Stil zu behalten. Und ich merke es an meiner Wenigkeit. Ich werde nicht nur von älteren Menschen angesprochen, die dabei merken, ich präsentiere einen Teil von ihrer Geschichte, wenn ich meinen Doppelreiheanzug trage, sondern auch von jüngeren Leuten, sogar heute auf dem Weg hierher. Ich lief mit meinem Hut und die Tasche und auf einmal kommt ein Fotograf gegenüber und sagt, darf ich sie fotografieren? Also sie sehen amazing aus. Das bedeutet, ich betrachte den Stil selber, mein Stil, meine Erscheinung als eine Blume und ich gehe jeden Tag von meinem Haus raus und sage, ich sorge heute für gute Laune für den Menschen, indem ich einfach auf die Straße laufe. Sehr gern. Und da finde ich die Wichtigkeit des Stils. Es ist wie die Wichtigkeit von Schönheit und Ästhetik. Es tut jedem gut.
Mhm. Und wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, wie man so seinen eigenen Stil rausfinden kann, und jetzt nicht nur eben auf Kleidung bezogen, sondern allgemein, was würdest du jemanden raten?
Ganz einfach. Sei du selbst. Ich bin nicht Verkörperung von irgendjemanden anderen, sondern ich bin die Verkörperung meiner selbst. Lerne dich selber. Als ich mein Zuhause verlassen habe, dachte ich, die Reise ist nach Ausland, Deutschland, neues Land, neue Sprache, neue Kultur. Natürlich ist das auch zum Teil. Aber heute, wo ich gerade jetzt hier sitze, ich spüre es mit jeder Faser meines Körpers, meines Verstandes. Die Reise war nur zu mir selbst. Ich bin nur bei mir. Ich bin nur zu mir gereist. Deswegen Saddam ist nur ich. Es ist nicht jemand, den ich irgendjemanden vorstelle oder erwarte. Das, was ich tue, es macht mir unheimlich Spaß. Wenn es gefällt, fabelhaft. Wenn es nicht gefällt, fabelhaft hoch drei. Ich werde es weitermachen. Und das war's. Ich sage es, und das sage ich jetzt nicht als eine rhetorische Floske, sondern eine Bescheidenheit-Floske. Ich bin nicht gut in dem, was ich tue. Und ich habe keinen Stil. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Ich tue nur jeden Tag und sage jeden Tag, was ich denke und was ich will. Manchmal kommt es gut, manchmal kommt es weniger gut. Aber bei mir kommt es gut. Und ich mache es weiter. Und deswegen bin ich entspannt. Also was ich mache in meinem Leben, weder in meinem Beruf noch in meiner Berufung, ja nicht mal in mein privates Leben, ich mache nichts anderes, außer dass ich genau das sage, was ich denke. Also bei mir zu sein. Um seinen Stil zu finden, bedeutet sich selber zu finden. Und wenn man sich selber findet, dann ist doch völlig egal, was danach ist. Das habe ich zum Beispiel bei den Schauspielern abgeguckt. Wir schauen die Schauspieler an und wir definieren ja Schönheit, Ästhetik, manchmal nach Modeshow, was auch immer. Aber wenn wir uns viele erfolgreiche Schauspieler anschauen, schauen wir oder sehen wir dabei, dass sie unterschiedliche Körpergrößen, Gesichtsausdruck, was auch immer, manchmal mit Narben, manchmal weniger. Aber trotzdem verlieben wir uns in den. Aber wir verlieben uns nicht in den, sondern in Charakter, was sie mal gespielt haben, was den ausgemacht hat. Und dann, wenn wir das tun, dann verlieben wir in ihrem Erfolg, macht sexy und attraktiv. Und dann sagen wir, nee, der ist wunderbar, nur weil er die Narbe hat. Bullshit. Er ist wunderbar, weil du dich in einem Charakter von ihm verliebt hast und weil er erfolgreich ist. Und dann spielt die Narbe keine Rolle mehr, weil wir uns in einem Charakter, in jemand. Und deswegen, wenn man sich das erlaubt, sie selber zu sein, präsentiert man die Welt eine neue Form, die die Welt nicht kennt, weil von uns gibt es nur ein einziges Exemplar. Das ist das Einzige, was ich verstanden habe. Es gibt nur ein Saddama und das ist gerade hier. Und die Welt hat es entweder zu mögen oder zu hassen. Der Saddama macht aber weiter. Es sind völlig Banane.
Ja, und das Original ist ja eh immer das Beste.
Und deswegen, sein eigenes Stil ist wirklich seine eigene Originalität zu finden, seine eigene Ich zu finden. Und wenn man das tut, kann man das zeigen.
Aber trotzdem, so wie ich dich dann auch vorher noch verstanden habe, es reicht ja nicht nur, sein eigenes Ich zu finden, sondern das dann schon auch zu verfeinern, zu schleifen.
Natürlich. Ich bin ein Perfektionist, aber nicht perfekt. Wenn ich perfekt wäre, dann gäbe nicht mehr zu verändern. Ich bin aber ein Perfektionist. Ich bin vor 2 Wochen langsamer als heute. Ich bin in 2 Wochen schneller als heute. Es gibt keinen Tag und gab keinen in den letzten paar Jahren, wo ich nicht an irgendwas an mir verfeinert habe. Sei es meine Ausdrucksweise, wie vorhin ich gesagt habe, mit der Sprache, die nicht meine Sprache, Muttersprache ist. Und ich weiß, dass ich auch Fehler habe, aber ich rede die und verbessere es und es geht weiter. Verfeinern ist das Wort. Das ist ja auch das, was viele anderen verstanden haben, die vor uns kamen. Weil Übung, Übung, Übung. Deswegen bin ich der Perfektionist. Und der Perfektionist versucht, genauso wie Steve Jobs sagt, der Weg ist das Ziel. Natürlich hat man auch dabei Ziele und die hackt man ab. Aber man ist ständig am Verfeinern und weiter. Und das ist wichtig. Das muss man erkennen. Deswegen bin ich gerne ein Perfektionist. Aber perfekt, nee, das wäre langweilig.
Jetzt würde ich mal gerne noch auf Kleidung eingehen. Sehr gerne. Worauf achtest du denn bei Kleidung besonders?
Details.
Ja?
Details. Es ist, sind die Kleinigkeiten, die es zeigen. Also, wenn wir jetzt zum Kleider gehen, die Form, die Stoffe, die Farben und gerade mal bei Männern, wenn wir jetzt mehr zu Männern sind, gehen. Detaillierung. Es gibt viele, die einen Anzug tragen, aber sie tragen einen Anzug, weil sie müssen, weil es eine Uniform, das ist langweilig. Zweitens, sie tragen einen Anzug, der weit ist, der nicht gut geschnitten ist, der nicht zum Schneider gebracht wurde. Ich finde, ein Anzug sollte so sein wie ein Tanz mit einer Frau. Die Hand auf die Taille, die andere Hand bei ihr. Man ist so nah, aber auch, man kann immer noch atmen, man kann immer noch ihre Düfte riechen. Der Sakko, das muss der Körper einfach
umschmeicheln.
Schmeicheln, genau. Es muss es umarmen, ohne dir die Luft wegzunehmen. Du musst immer noch atmen können. Aber gleichzeitig soll es kein Sack sein. Es ist nicht ein Tanz mit einer Frau, wo ich 50 Zentimeter von ihr stehe. Das ist kein Tanz. Das bedeutet, sorry, wir haben nicht miteinander. Aber es muss einfach angenehm sein. Und das fehlt mir. Und das mag ich. Ich mag es, dass man darauf achtet erstmal, dass die Sachen den Körper betonen, aber gleichzeitig auch Details, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Männer. Also ein Tipp von mir, die Krawatte und Accessoires. Früher waren Accessoires dafür, für die Fantasie des Mannes. Weil der Anzug könntest du ja nicht anders interpretieren. Wenn es in blau war, dann war es blau.
Ja.
Aber du hattest deine Freiheit. Der Hemd war ja blau oder weiß oder was auch immer. Gerade mal Business. Aber die Freiheit hatte man. Die Freiheit der Fantasie hatte der Mann in der Krawatte und ein Stück doch. Männer damals sind rumgelaufen mit Enten, Krawatten, Herzen, Autos, Bentley, was weiß der Geier, Socken. Und genau da zeigt man ein Stückchen Persönlichkeit. Jedes Kleiderstück, jedes kleine Detail sollte eine Persönlichkeit erzählen oder eine Story erzählen. Ich habe zum Beispiel den Krawattennadel. Das drauf ist ein Aaronblatt. Ich glaube, zu 90% werde ich in Veranstaltungen darauf angesprochen. Und dann ist immer die Frage, ist das da, was ich denke? Ich sage, was denken Sie? Dann weiß ich, was Sie die letzten 4 Tage gemacht haben. Und wenn Sie sagen, Cannabisblatt, dann sagen Sie, dann haben Sie gekifft oder Sie haben daran gedacht. Mir egal, ob das gerade ein Politiker war oder... Und wenn die sagen, ein Aaronblatt, dann wusste ich auch sofort, was für ein Mensch ist das?
Mhm.
Er sagt nicht mehr über mich, sondern über die Person, die das gesehen hat. Und dann ist das schon eine Kommunikation. Das bedeutet für mich, es ist eine Art nonverbale Kommunikation, weil die Leute ja schon darauf achten und ich achte, dass ich mit den Details einfach meine Message sage. Das ist total schön, dass ich darauf achte.